Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Networking mit Herz und Hirn. Diese Folge ist eine Spezialfolge. Und zwar geht es selbstverständlich auch wieder um das Thema Network Marketing, aber meine Zielgruppe, das seid jetzt nicht zwingend ihr, sondern meine Zielgruppe heute sind die Skeptiker, die Zweifler, die schlau sind und berechtigt einfach Dinge hinterfragen, die nicht gleich alles fressen und sagen, jawohl, alles cool, schnell reich werden, bla bla, sondern die im Leben stehen und sich ihre eigenen Gedanken machen und entsprechend daraus auch vernünftige und sinnvolle Rückschlüsse ziehen und vielleicht nicht auf jeden Zug und jeden Hype aufspringen. Denn genau so würde ich mich selbst beschreiben, also mindestens mal vor 20 Jahren, als ich das Thema kennengelernt habe. Aber sicherlich heute auch noch so. Und ich weiß ganz genau, wie sich die Menschen fühlen, die ablehnen und sagen, also sorry, Network Marketing, das ist doch kein Beruf. Aber ich kann genauso gut nachvollziehen, wie es den Menschen auf der anderen Seite geht, die vielleicht für sich entschieden haben, dass es eine ganz tolle Chance ist, aber der Gegenüber einem signalisiert, du bist ein Idiot, du bist blöd. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber das ist die Realität. Also genau das ist es, was man in dem Moment denkt, denn ich habe das oft genug gedacht. Und ich möchte heute mal die Perspektive wechseln. Ich möchte heute mal wieder der Skeptiker sein. Derjenige, der sagt, ey, ich glaube nicht alles, was du mir da erzählst. Und ich habe mir mal überlegt, was sind eigentlich so die 10 größten Gründe, warum man vielleicht nicht ins Network Marketing einsteigen sollte. Und genau diese Gründe werde ich dann mit meinen Erfahrungswerten, aber vor allem mit Zahlen, Daten, Fakten und Logik mir nochmal angucken. Also ich muss ein kleines bisschen die Perspektive wechseln. Wir wollen mal alle Emotionen rausnehmen, um sinnvoll zu einer Entscheidung zu kommen. Also die Entscheidung, ist Network Marketing grundsätzlich falsch? Ist es Bullshit? Oder ist es vielleicht doch eine Chance? Und ich hoffe, mit dieser Folge ja möglichst vielen einfach ein bisschen helfen zu können. Nachdenken muss am Ende jeder selbst, keine Frage. Aber möglicherweise ist ja das ein oder andere Argument ja dann doch schlüssig. Und ich möchte aber darüber hinaus dann auch nochmal darauf eingehen, wie so die Medienlandschaft aussieht. Das ist nämlich auch super interessant und da habe ich ein ganz, ganz tolles Beispiel aus meiner eigenen Berufspraxis. Und am Ende bekommt ihr aber auch nochmal ein kleines Fazit von mir, wie meine Sicht der Dinge so ist. So, das ist jetzt vermutlich das längste Intro, was ich jemals gemacht habe. Und damit das Ganze ein bisschen strukturierter ist und vor allen Dingen ihr euch die Argumente und auch vor allen Dingen die Argumente gegen Network Marketing auch gut voneinander abgrenzen könnt, nehme ich Dori heute mit dazu und die erzählt uns dann die Überschriften und dann ist es hoffentlich für jeden ein bisschen einfacher, dem Ganzen zu folgen. So, jetzt genug gesabbelt, los geht's, viel Spaß.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder einmal dabei sein darf. Marco, bevor du nun mit den 10 Argumenten gegen Network Marketing loslegst, erkläre doch vielleicht vorher noch einmal kurz, woher Network Marketing eigentlich kommt. Gerade für neue Hörer oder Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt haben, ist das doch sicherlich ganz interessant.
Ja, ist eine gute Idee. Mache ich gerne. Vielleicht vorwegschickend eine Sache, das Thema Network Marketing, Empfehlungsmarketing, Multilevel Marketing, MLM, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Begriffe und manche überlappen sich, manche bedeuten das Gleiche. Das wollen wir jetzt mal gar nicht bis in die Tiefe hier erörtern. Aber ich glaube, eins kann man festhalten, so in der breiten Masse ist das ein Thema, entweder man ist Fan oder man ist da eher kritisch und skeptisch. Also spaltet so ein bisschen die Gesellschaft, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil das haben wir in ganz vielen Bereichen ja sonst auch. Ich habe Freunde, die schwören auf Apple und kaufen alles, was Apple so macht. Ich selber bin Android-Nutzer und sage, ey, aber das, was ihr könnt, das kann ich auch und teilweise vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber das wollen die sich dann gar nicht anhören und es ist halt so ein bisschen freundschaftliches Frotzeln, weil es niemand so richtig ernst nimmt. Aber durchaus gibt es einfach verschiedene Lager. Naja, und wenn das jetzt woanders, wie gesagt, hier im Network-Marketing auch so ist, dann ist das ja erstmal überhaupt nicht schlimm. Das will ich erstmal vorweg schicken. Und jetzt zitiere ich ganz einfach mal aus Wikipedia. Da steht nämlich drin, Network Marketing, auch bekannt als Empfehlungsmarketing, Direktvertrieb oder Multilevel Marketing, basiert auf dem Prinzip, dass selbstständige Vertriebspartner Produkte direkt an Verbraucher verkaufen und zusätzlich Provision auf die Verkaufserfolge ihres Netzwerks die sogenannte Downline, erhalten. Okay, das ist ja jetzt relativ easy zusammengefasst. Und dann steht da aber noch, also auch Wikipedia sagt, in Deutschland ist dieses Geschäftsmodell legal, solange es klar um Produktverkauf geht und nicht primär um das Anwerben neuer Mitglieder, wie durch Wettbewerbsrecht geregelt. Okay, jetzt haben wir ja schon mal eine gewisse Grundlage, auch eine Rechtsgrundlage, aber da werden wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Jetzt, wo kommt Network Marketing eigentlich her? Also ich meine, wir alle wissen, ja, irgendwie die Amerikaner haben sich das mal ausgedacht, die haben das ja erfunden. Aber ich glaube, die wenigsten von uns wissen, wie lange es das überhaupt schon gibt. So, ich nehme diese Podcast-Folge 2025 auf. Also nur für die, die das vielleicht irgendwann später mal hören. Aber das erste Mal, dass es diesen sogenannten Mehrstufenvergütungsplan oder dieses Vergütungssystem gibt, wo das eingeführt wurde, war die Firma Nutrilite. Also das wird wahrscheinlich kaum jemand kennen. Aber interessant ist, das war 1945. 1945, als 80 Jahre her. Da stand die Firma nämlich vor folgendem Problem. Man wollte Produkte absetzen, verkaufen. Also völlig normal, wie jede andere Firma auch. Auch jede deutsche oder tschechische oder sonst was. Alle Firmen haben das gleiche Thema. Die wollen ihre Produkte nicht nur produzieren, die wollen sie am besten Fall auch verkaufen. Jetzt hat man Werbung gemacht. Aber diese Werbung kam 1945 nicht in ländliche Regionen. Also konnte man da den Kundenstamm nicht weiter ausbauen. Und da hat man sich überlegt, wie kriegen wir das jetzt hin, dass eben auch in diesen Regionen, wo teilweise es eben vielleicht auch keinen Fernseher gibt oder Radio nicht viel gehört wird oder was auch immer und unsere Reklametafeln auch nicht aufgestellt werden können, wie können wir da unsere Produkte an die Menschen bringen? Und da ist die Idee entstanden, Mensch, den ein oder anderen Kunden haben wir da ja. Wie wäre es denn, wenn derjenige das jetzt an seinen Nachbarn weitererzählt? Und wenn der dann Kunde wird, dann kriegt derjenige, der das erzählt hat, einfach eine kleine Provision als Dankeschön. Also das ist die Grundidee. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist doch eine geniale Idee, oder nicht? Ist doch total schlau, das so zu machen. Denn alles andere ist ja der klassische, der herkömmliche Weg, wäre ja gewesen, man macht in irgendeiner Art und Weise auf sich aufmerksam. Also sagen wir mal Werbung. Und diese Werbung, die kostet ja auch viel, viel Geld. Ich weiß nicht, was man 1945 für Werbebudgets hatte. Vielleicht $100.000, vielleicht $15.000, vielleicht 1 Million. Wahrscheinlich zu viel, keine Ahnung. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall ist immer viel Geld, das vorgestreckt werden muss. Ist ja heute auch nicht anders. Also ich muss ja erstmal Geld ausgeben für Werbung. Und das ist dann mit der Hoffnung verknüpft, dass das Menschen sehen und sich angesprochen fühlen und dann das Produkt kaufen, damit ich am Ende auch Geld verdiene und, naja, am Ende auch diese Werbung wieder refinanziere. Und dieser neue Weg, diese Idee ist jetzt, ist doch viel cooler, wenn das jemand weitererzählt und der dann erst, wenn der Umsatz geflossen ist, kriegt der Geld ab. Also das ist doch wirklich, da kann man doch eigentlich erstmal so nichts Schlimmes oder Schlechtes dran finden. Also es gab ein Problem und man hat dafür eine Lösung gefunden. So, und aus dieser Firma Nutrilite haben sich dann nach und nach, beziehungsweise nach ein paar Jahren, zwei Leute selbstständig gemacht und haben eine neue Firma gegründet. Und diese Firma hieß Amway. Die gibt es auch heute noch. Und da hat man das Ganze dann professionalisiert. Also, die haben im Prinzip die Idee übernommen und dann 1959 die Firma Amway gegründet. Da hat man dann dieses Mehrstufenprinzip wirklich professionell skaliert und dann hat man es international auf- und ausgebaut. Naja, und deswegen heißt es heute auch noch überall, egal wo ihr da guckt und recherchiert, und in vielen Büchern steht es auch drin, dass Amway der Urvater vom Network Marketing ist. Naja, und bis hier würde ich jetzt mal sagen, eigentlich alles cool, alles in Ordnung. Jetzt ist aber so, ne, die Firma hat dann Umsätze gemacht, wurde immer größer, ist dann auch ins Ausland expandiert und so weiter. Das sehen natürlich Mitbewerber, dann wundern die sich, was denn das für ein spannendes Vertriebsmodell, können wir das auch nutzen? Und wie immer und überall gibt es natürlich schwarze Schafe. Und hat man gemerkt, ey, die Leute, die sind nicht immer alle glücklich mit ihrem Job, die sind nicht immer alle zufrieden, ist heute auch nicht anders. Und die suchen eine Möglichkeit, wie man Geld verdient. Dann ist es doch total cool, dann bauen wir hier genauso ein System auf, aber das mit den Produkten nehmen wir nicht so ernst. Und dann kommst du einfach hier rein, kriegst diese Story, ne, wie zum Beispiel Amway, kriegst diese Story um die Ohren geknallt und dann heißt es, pass auf, du bringst jetzt hier mal $500 ein, damit kaufst du dich hier ein und dann kannst du loslegen und dann kannst du das anderen eben auch noch erzählen. Und wenn dann 5 Leute davon auch 500 Euro mitbringen, dann kriegst du 1.000 Euro wieder. Ja, ist doch das. Das ist doch super. So, damit hat man einfach Leute gecasht. Es ging nicht, wie gesagt, es geht nicht immer jedem gut. Und 500 Euro konnte man vielleicht gerade noch aufbringen. Und die Idee, dass ich jetzt 1.000 Euro zurückkriege und wenn das weitergeht, dann nochmal 1.000 und nochmal 1.000 und nochmal 1.000. Ja, Leute, ich meine, warum machen die Menschen Glücksspiel oder sonst anderen Blödsinn? Weil es eine Chance gibt und weil es denen irgendwo in irgendeinem Bereich nicht so gut geht. Also mit anderen Worten, schwarze Schafe, die gibt es immer und überall. Die gibt es auch heute noch, allerdings nicht mehr im Network Marketing. Eins der Themen oder eins der Dinge, die ich ganz oft gehört habe und auch immer noch heute immer noch höre, das ist natürlich, das ist ein Schneeballsystem. Aber da gehen wir gleich mal drauf ein, will ich jetzt nicht vorgreifen. Ich will nur sagen, das hat auch eine Begründung. Also das ist kein Quatsch, um Gottes Willen. Es gab immer diese Schneeballsysteme, aber sie haben halt mit Network Marketing nur bedingt zu tun. Network Marketing war die Inspiration für illegale Schneeballsysteme.
Okay, Marco, dann lass uns doch jetzt mal in die 10 häufigsten Gründe gegen Network Marketing starten. Grund Nummer 10. Es ist nur für extrovertierte Verkäufer geeignet.
Ich denke, das ist etwas, wo viele Menschen zeigen, dass sie so ein bisschen Berührungsangst haben. Und ich glaube, dass diese Angst auch überhaupt nicht unbegründet ist. Ich war früher eher introvertiert und wahrscheinlich bin ich es heute auch noch. Ich bin nur einfach gut geschult und ich habe da schon ganz viel erlebt und deswegen bin ich mutig. Und das wird wahrscheinlich auch jeder kennen. An seinem ersten Tag in der Arbeit, also sagen wir mal als Azubi oder sowas, da ist man ja tendenziell auch eher introvertiert, also ein bisschen schüchtern, zurückhaltend. Man kennt die Leute nicht, man weiß nicht, was man tun soll. Aber wenn man jetzt 10 Jahre da arbeitet, dann ist man zwar grundsätzlich immer noch introvertiert, aber man weiß halt, was man zu tun hat. Man kann mit den Kunden ganz normal sprechen, man kann mit seinem Chef ganz normal sprechen und dann halt mit seinen neuen Azubis sowieso. Also da verändert man sich ja. Von daher glaube ich, dass das Thema introvertiert, extrovertiert mit dem Network Marketing eigentlich nichts zu tun hat tatsächlich. Und ich habe mir da früher viel Gedanken zugemacht, weil das auch meine Angst war. Ich dachte auch, ich müsste ja komplett der Verkäufer sein, damit das überhaupt funktioniert. Aber wenn man mal logisch drüber nachdenkt, schaut mal, wenn ihr jetzt losgeht und wollt ein T-Shirt kaufen, wollt ihr dann einen extrovertierten, total flippigen Verkäufer? Oder sagt ihr, Mensch, wenn das eine Person ist, die ein gutes Auge hat und sagt, ja, dreh dich mal, schauen wir mal, was hast du sonst so für Klamotten oder du hast die und die Haarfarbe, deswegen passt diese Farbe für dich besser, da musst du doch nicht aufgeregt und extrovertiert für sein. Der soll nur seinen Job gut können. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Und eigentlich wollen wir in den seltensten Fällen doch diesen klassischen Verkäufer, dann in der Regel wollen wir doch eher so einen Berater, dem wir vertrauen können. Und deswegen sind im Network-Marketing auch deutlich mehr introvertierte Menschen als extrovertierte Menschen. Deutlich mehr. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das der wahrscheinlich charmantere und angenehmere Weg ist, also generell mit anderen Menschen umzugehen. Ich für meinen Teil kann zumindest sagen, und da bin ich ganz dankbar drum, dass man alles andere als extrovertiert sein muss. Das Einzige, was man sein muss, ist, du musst halt jemand sein, der überhaupt generell mit anderen Menschen sprechen möchte. Weil wer im Network Marketing nicht mit Menschen sprechen möchte, ja, da ist es egal, ob extrovertiert, introvertiert, ob du gut sprichst oder nicht gut sprichst, das spielt ja alles gar keine Rolle, weil dann wird das auch nichts. Aber der Fairness halber, das trifft halt auch auf so ziemlich jeden anderen Beruf auch zu. Zumindest mal bestimmt 90% aller Berufe.
Grund Nummer 9. Es dauert zu lange, um Geld zu verdienen.
Ja, und das ist auch gut so. Würdest du innerhalb von wenigen Wochen 1.000, 2.000, 5.000 Euro verdienen, dann würde das doch jeder Mensch machen. Und etwas, was jeder Mensch machen will, da hebelt sich das Geschäftsmodell ja von alleine aus. Und abgesehen davon ist Network Marketing unterm Strich halt einfach nur ein Vertriebsweg. Also mehr ist das ja gar nicht. Und von daher ist es mit jedem anderen Beruf auch zu vergleichen, den man natürlich immer erst lernen muss. Im Network Marketing ist das einfach nicht anders. Du musst hier auch einiges lernen, damit du hier erfolgreich bist. Es geht hier um Menschen. Es geht darum zu erkennen, was ein Bedarf ist. Es geht darum zu verstehen, wie vielleicht die eigenen Produkte funktionieren. Es geht darum zu verstehen, auf welche Art und Weise man gut und sinnvoll kommuniziert und natürlich auch, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Also all das sind Dinge, die darf man hier gerne lernen. Das dauert ein bisschen und auch der Aufbau dieser sogenannten Struktur, das dauert doch auch ein paar Tage, weil jeder Einzelne soll doch, genau wie du, das auch alles lernen dürfen. Von daher ist das größte Problem eigentlich nicht, dass es durchaus 2-3 Jahre dauert, bevor man vernünftig Geld verdient. Und mit vernünftig meine ich, sagen wir mal, 2.000-3.000 Euro. Sondern das größte Problem liegt hier vielmehr in der Erwartungshaltung, die oftmals, und das ist tatsächlich ein Problem in meinen Augen, von den Menschen geschürt werden, die jetzt eben Leute ins eigene Unternehmen holen möchten. Und die machen das einfach nicht gut. Also wer da draußen erzählt, guck mal hier, kannst du innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz viel Geld verdienen, das ist halt scheiße. Weil in den 99,9% der Fälle stimmt es nicht. Und dann nehmen die sich vielleicht irgendeinen raus, wo das mal geklappt hat innerhalb vom halben Jahr und da hat der eine Abrechnung gehabt, da hat er 3.000 Euro verdient. Dass der vielleicht danach die Abrechnung nur 600 verdient hat oder dass der vielleicht aus einem anderen großen Netzwerk kommt und vielleicht schon ein großes Netzwerk hatte oder sowas, das erzählen die dann oft gar nicht. Also das heißt, ja, ich finde das echt schwierig, aber es liegt einfach daran, dass hier eine Erwartung geschürt wird, die, wie gesagt, zu annähernd 100% nicht erfüllt wird. Man kann hier, wenn man viel Kette gibt und sich reinhängt, innerhalb von wirklich Monaten, ich sage jetzt mal 24 Monaten, 36 Monaten, 90% aller Jobs und die dahinterliegenden Gehälter komplett ersetzen. Da kannst du wirklich 5.000 Euro verdienen, aber nur, wenn du jeden Tag was dafür tust. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag 8 Stunden dafür arbeiten muss. Diese Chance hast du im Network Marketing, aber es bedeutet zumindest mal, dass du jeden Tag vielleicht 1/2 Stunde was machst. Und wenn du das wirklich konsequent 24 Monate durchziehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Fall 3.000 bis 5.000 Euro verdienst, in jedem Network tatsächlich relativ gut.
Grund Nummer 8. Man braucht ein großes Startkapital.
Also grundsätzlich muss man ja erstmal fragen, was ist überhaupt ein großes Startkapital? Ich selbst habe damals angefangen und brauchte für die Seminare und Meetings einen Anzug. Der hat mich damals 199 Euro und ich glaube 90 Cent gekostet. Ich war Student und 200 Euro war im Prinzip 100% meiner Barschaft. Von daher war das viel Geld und war auf jeden Fall ein großes Startkapital. Wenn ich das natürlich aus heutiger Sicht sehe, würde ich sagen, boah, das ist ja eigentlich nichts gewesen. Also das ist immer so ein bisschen davon abhängig, was ist viel. Aber im Network Marketing ist es halt so, es gibt Möglichkeiten oder Geschäftspläne, wo man sich mit einem Startpaket einkaufen kann. Das hat den Hintergrund, dass man einfach die Produkte kennenlernt, um die es ja am Ende geht. Das kann dann sein, dass man da 500 Euro zahlt, 1.000 oder vielleicht sogar 2.000 Euro. Und es gibt auch Network-Marketing-Modelle, da kannst du dich mit 10.000 oder 15.000 Euro einkaufen. Ich habe selber mir sowas schon mal angeguckt. Aber die meisten und die größten Firmen arbeiten ganz anders. Die arbeiten weniger mit irgendwelchen großen Starter-Paketen, sondern eher mit generell Produkten, die sich ja im Laufe eines Monats irgendwo aufbrauchen und du konsumierst in der Regel nur für dich selbst und dann liegst du meistens so bei um die 100 Euro. Jetzt muss man das Ganze auch ein kleines bisschen relativieren, weil das ja Produkte sind, die du sowieso kaufen würdest in der Regel. Und selbst wenn du sie bisher vielleicht in ähnlicher Form bei Aldi oder Lidl zu einem günstigeren Preis, aber natürlich auch mit geringerer Qualität gekauft hast, müsste man das ja auch dagegen rechnen. Also kurzum, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das alleine stehend zu bewerten. Wir müssen das ja immer in Abgrenzung sehen zu allen anderen Möglichkeiten, wo ich selbstständig arbeiten kann. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, ich möchte einen Blumenladen aufmachen, dann muss ich zumindest mal Blumen einkaufen. Da muss ich ja vorschießen. Das heißt, ich fahre da zum Großmarkt, weiß ich nicht, nach Holland oder so und kaufe jetzt erstmal für 5.000 Euro Blumen ein, damit ich die am Ende für 20.000 verkaufen kann. Ich brauche aber auch einen Laden, wo ich das mache. Das heißt, ich muss ja vielleicht erstmal auch eine Miete und da muss ich vielleicht schon mal 2-3 Monate vorstrecken. Also dafür zahle ich auch Geld. Und dann brauche ich ja Ausstattung, vielleicht mal den einen oder anderen Hocker oder vielleicht eine Internetpräsenz, wo ich mich überhaupt zeige und Flyer drucke oder weiß ich nicht was. Und was gerne genommen wird als Beispiel, und das habe ich selber oft gehört, schon vor 20 Jahren, dass ja, wenn du zum Beispiel ein Zahnarzt bist, ein Zahnarzt wird viel Geld verdienen und heute sicherlich vielleicht sogar teilweise noch mehr als früher, weil es gibt ja wenig auf den ländlichen Regionen sowieso und auch in den Städten. Also die haben ja mehr Potenzial oder mehr Kunden, als sie eigentlich abarbeiten können. Betrifft ja leider alle Ärzte. Und Naja, so ein Stuhl, angeblich kostet der sechsstellig und vielleicht hat der auch mehr als nur einen. Also das heißt, egal wo ich mich selbstständig mache, ich habe ja immer irgendwo Investments. Und selbst wenn ich die kleinste Hürde nehme und der Meinung bin, ich könnte ja ein super Influencer werden, dann brauche ich zumindest mal irgendetwas, womit ich mich aufnehmen kann. Also im Zweifelfall ist es ein Handy. Im etwas besseren Fall ist es vielleicht eine Digitalkamera. Da muss ich mein Licht vielleicht ein bisschen steuern. Also brauche ich nochmal eine Softbox und ein Mikrofon, damit man mich überhaupt vernünftig versteht. Also so oder so. Ich muss ja, egal was ich tue, immer irgendwo investieren. Und ich glaube einfach, das liegt so ein bisschen an unserer Mentalität, dass wir einfach zum Angestellten erzogen werden. Also unsere ganze Schullaufbahn ist darauf ausgelegt, möglichst gut zu performen, um dann von jemand anderem bewertet und gekauft zu werden. Ist ja an sich irgendwie auch pervers und blöd. Und der ein oder andere kommt da raus, vielleicht weil er selber auf die Idee kommt oder weil das Leben manchmal so spielt und dann wird er Unternehmer oder eben selbstständig und dann denkst du ganz anders. Also ich denke null danach, also ist das jetzt viel oder wenig, sondern ich denke viel mehr, wie lange dauert es, bis ich das wieder raus habe und ist mein Investment gut? Also das sind eher die Gedanken. Deswegen ist viel oder wenig schwierig, denn das bewertet ja jeder Mensch grundsätzlich anders.
Grund Nummer 7, man muss ständig Leute rekrutieren.
Ja, das ist auch etwas, was ich gedacht habe, dass ich ja jetzt mein Leben lang mich immer überwinden muss und mit Menschen sprechen muss und über Chancen sprechen muss und so weiter. Bis ich dann aber irgendwann mal verstanden habe, dass jedes Network-Marketing-Unternehmen als Grundlage einen Geschäftsplan hat. Und den kann man sich angucken. Und jeder, der überhaupt darüber nachdenkt, ins Network-Marketing zu gehen, der sollte sich den einmal zumindest mal grob erklären lassen. Also grob sind die alle total einfach. In die Tiefe ist es schon durchaus ein bisschen komplexer und da ist es dann auch nicht mehr ganz so relevant. Da geht es halt im Prinzip in der Tiefe nur noch darum, ja, wo kommt am Ende das Geld her und wie wird es ausgeschüttet und verteilt. Aber wie gesagt, das ist alles soweit in Ordnung. Aber grundsätzlich mal zu schauen, wie der aufgebaut ist und was ich tun muss, das ist schon interessant. Und da steht in der Regel drin, je nachdem, was für einen Geschäftsplan ihr habt, um die höchste Position zu bekommen, brauchst du irgendwo zwischen 2 bei dem Binärsystem, 5 bis vielleicht 12, maximal 15 direkte Partner. Also du kannst ein Millionen-Business aufbauen mit 15 Menschen und bei ganz vielen sogar deutlich weniger. Sagen wir, im Schnitt sind es 10 Personen. Und wenn ich jetzt wiederum überlege, naja, also auch VW oder sowas, ne, also ein anderes Unternehmen, die wollen ja auch das, was sie da vertreiben, verkaufen. Und dafür brauchen sie entsprechend auch gute Angestellte und Mitarbeiter und Partner und Kooperationen. Und da kommt doch niemand auf die Idee zu sagen, oh, damit ich jetzt aber hier gut vorankomme, brauche ich ja mindestens 15 Kooperationen. Sondern die sagen doch, geil, jede Kooperation bringt mich weiter und macht uns als Unternehmen erfolgreicher. Also auch hier, denke ich, ist es oftmals so ein bisschen dieses, dass man einfach nicht unternehmerisch denkt. Es ist doch, überleg dir einfach, du hast die Chance, mit einem tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Oder du hast die Chance, mit 5 tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Also man kann die Perspektive so ein kleines bisschen wechseln. Aber ich habe ja gesagt, ich bin ja auch der Kritische, der Skeptische. Also muss ich jetzt eigentlich immer weiter rekrutieren? Und die Antwort ist ganz klar nein. Und jeder, der das ernsthaft macht, der sagt, also der macht es auch bewusst nicht. Das macht man eine Zeit lang Spaß oder auch nicht, aber man macht es halt, das kann ja auch sein. Muss ja nicht jeder Aspekt immer alles total witzig sein. Aber im Geschäftsplan steht im Prinzip sinngemäß drin, finde Menschen, die das Geschäftsmodell verstehen und das gerne machen wollen, die Produkte gut finden und die auch gerne weiter vertreiben wollen oder zumindest darüber sprechen möchten und befähige sie dazu, das einfach weiterzugeben. So, und wie gesagt, das sind meistens 1 oder 2 Hände voll Menschen, mehr ist das gar nicht. Und so baut sich ja am Ende eine Struktur auf, die dann eben über Jahre, Jahrzehnte und möglicherweise über Jahrhunderte Bestand hat. Auch wenn du selber mit diesen Menschen, ja mit diesem aufgebauten Netzwerk halt nichts mehr zu tun hast. Aber Fakt ist, wenn du erstmal den Grundstein aufgebaut hast, aber der liegt bei dir. Also das ist ganz klar deine Aufgabe für die ersten 1, 2, 3 Jahre Und ich meine, wenn du das geschafft hast, dass da 10 Leute das toll finden, mit denen du arbeitest, man wird ja ganz viel Spaß haben und ganz viel Erfolge feiern. Die wenigsten sagen dann, jetzt mache ich es nicht mehr. Dann wären es vielleicht auch 15. Und ich kenne Menschen, die sind unglaublich erfolgreich. Also die sind Millionäre und werden es auch, naja, ich würde mir ganz vorsichtig gesagt, vielleicht nicht jeden Monat, aber jeden dritten Monat werden sie wieder neu Millionär, Einkommensmillionär. Also so viel Geld kann man damit ja verdienen. Allerdings machen die das auch schon 25 Jahre. Und die haben 25 Menschen in ihrer First Line, so nennt man das. Also mehr ist es nicht. Die machen das seit 25 Jahren und haben 25 Menschen, die Bock haben, mit denen gemeinsam zu arbeiten. Das ist echt nicht die Welt. Also da lernen wir alle, selbst als Erwachsene, in diesen 25 Jahren deutlich mehr Menschen kennen. Also von daher würde ich sagen, muss man ständig Leute rekrutieren in den ersten 1-2 Jahren. Jein, es gehört dazu, es ist einfach Teil des Business, aber muss ich das mein Leben lang machen? Auf gar keinen Fall. Also wer das richtig gut macht und ernsthaft betreibt, der macht das die ersten 3 Jahre und dann vielleicht, wenn er auch keinen Bock mehr hat, nie wieder.
Grund Nummer 6, es ist nicht seriös.
Also ich selbst habe diesen Grund noch nie gehört. Aber ich glaube, der steckt bei ganz vielen so dahinter, ne? Dass man einfach ein schlechtes Bauchgefühl hat, wenn man an diese Branche denkt. Und ich habe ja schon mal jetzt eingangs erklärt, wo die überhaupt herkommt. Also, dass das wirklich Hand und Fuß hat und auch überhaupt nichts Schlimmes war. Und ich finde auch dieser Grund, ne, es ist nicht seriös, den finde ich, den muss man auch wirklich ernst nehmen. Weil das ist ja oftmals einfach auch medial so aufgebaut. Da will ich auch noch mal 2-3 Sätze zu sagen. Aber nehmen wir erstmal dieses Grundthema seriös. Erstmal, was ist überhaupt seriös? Das darf man ja schon mal in Frage stellen. Und ist es seriös, dass zum Beispiel auch hier wieder ein großer Automobilhersteller ganz klar bescheißt, Software manipuliert und hinterher Milliarden ausgeben muss, um Strafen zu begleichen? Ist es seriös, dass ein großes Unternehmen, eins der größten Unternehmen der Welt, ihre Produkte, ihre Handys oder was auch immer unter menschenunwürdigen Verhältnissen produzieren lässt? Ist es seriös, dass irgendwelche Sneaker oder T-Shirts von Kindern hergestellt werden? Wisst ihr, ich finde das alles richtig, dass man das mal ins rechte Licht rückt, auch im Network Marketing, aber auch hier, wir müssen einfach ehrlich sein und wenn wir das hier machen, dann sollten wir die gleichen moralischen Ansätze auch an jedes andere Unternehmen stellen. Aber unabhängig davon, ist es seriös? Ja, ich denke schon. Die Unternehmen kann man alle überprüfen. Die Unternehmen sind häufig familiengeführt. Die Geschäftspläne dahinter, die bekommen teilweise Preise für Ethik. Also da gibt es auch wenig Unternehmen, die das können. Es geht natürlich um Wirtschaftlichkeit und auch um Geld, das ist ja klar. Aber es ist halt auch kein Aktienunternehmen. Ne? Da, wo möglicherweise Hunderte und Tausende und Hunderttausende Aktionäre hinter sitzen und Vorstände, die im Prinzip nur Gewinnmaximierung als oberstes Ziel haben. Das ist ja gar nicht der Fall, also zumindest mal nicht nur. Also ist es seriös? Nochmal, ich muss sagen, ja. Die Firmen gibt es teilweise seit 30, 40 Jahren. Und alles, was sie machen, hat Hand und Fuß. Man kann alles überprüfen, man kann sich vieles angucken. Bei ganz vielen Unternehmen gehört es sogar dazu, sich die Produktionsstätten anzuschauen. Das ist also ganz fester Bestandteil. Die laden jetzt nicht unbedingt jeden sofort ein, aber wenn du gezeigt hast, dass du eben das Geschäftsmodell auch lebst und ausfüllst, dann wirst du eingeladen. Und das ist ja oftmals auch im Ausland. Das kann sein, dass du eingeladen wirst nach England oder nach Amerika oder sonst wohin, aber zumindest mal die Betriebsstätten und dir das ganz genau anguckst. Du kannst deine Fragen stellen und das sorgt natürlich dafür, dass die Leute, die da arbeiten, ja so sehr überzeugt sind von dem, was sie da tun. Aber allem voran, wir leben in Deutschland und auch in anderen Ländern, da gibt es Gesetze und die sind nicht blöd. Und ein Unternehmen, was seit 30, 40 Jahren gibt und wo es vielleicht 100.000 oder 500.000 Menschen gibt, die in diesem Bereich arbeiten und Geld verdienen. Guck mal, die müssen das doch auch versteuern. Das heißt, das Finanzamt guckt sich doch an, wo kommt denn das Geld überhaupt her? Ein Steuerberater, der müsste ja, wenn das unseriös ist, der müsste es ja auch in irgendeiner Form melden. Also ich hatte jedes Jahr und habe es auch heute noch, eine Schulung zum Schwarzgeld-Thema. Und ich muss das dann anzeigen, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand da seine Einkommen nicht versteuert oder das nicht ganz korrekt ist. Also dazu bin ich sogar angehalten, das zu tun. Und abgesehen davon, in diesen Unternehmen, da arbeiten Menschen, das sind Richter, das sind Anwälte, das sind Ärzte, das sind Polizeibeamte, das sind Menschen, die im Finanzamt arbeiten. Also das ist doch aller Couleur, alle Menschen findest du dort. Und spätestens dann, also entweder sind die moralisch komplett neben der Spur, alle wie sie sind, oder es ist tatsächlich ganz schlicht und ergreifend ein ganz normales, seriöses Unternehmen, was einen Vertriebsweg gewählt hat, was möglicherweise jetzt nicht unbedingt durch unser Schulsystem erklärt und geschult wird.
Grund Nummer 5. Die Produkte sind überteuert.
Hey Leute, eine kurze Unterbrechung. Wie die meisten von euch mittlerweile vermutlich wissen, bin ich der Gründer von Dori. In den letzten 20 Jahren habe ich mir immer wieder eine Frage gestellt und tatsächlich war das auch die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Marco, wie werde ich erfolgreich? Wie baue ich ein großes Team auf? Wie erreiche ich endlich Passiveinkommen? Und was soll ich sagen? Es hat doch bei mir ein paar Jahre gedauert, aber dann kam irgendwann die Erkenntnis. Geschenkt wird dir nichts. Du musst deinen Arsch schon hochbekommen. Aber trotz Fleiß, Mut, Motivation reicht es bei vielen dann eben doch nicht, während andere absolute Durchstarter sind. Wie kann das sein? Welches Geheimnis steckt dahinter? Und Leute, was soll ich euch sagen? Die Lösung ist ganz einfach. Um systematisch ein Team aufzubauen, brauchst du, na klar, ein System, eine Struktur. Und genau dabei unterstützt dich Dori. Und wer jetzt denkt, na das kann ich doch selber auch, ist ja gar kein Problem. Bin doch super blau und Strukturen sind genau mein Ding. Da muss ich dir leider jetzt eine bittere Erkenntnis mitgeben. Im Teamaufbau geht's nicht darum, was für dich funktioniert, sondern ausschließlich um das, was nachhaltig dupliziert. Wer das einmal verstanden hat, sein Ego zurücknimmt, der kann Unglaubliches erreichen. Und was Dori noch so alles kann, das schaust du dir am besten einfach mal selber an. Also, wenn auch du jetzt endlich erfolgreich werden oder deine Teampartner maximal unterstützen möchtest oder es vielleicht auch nur leid bist, auf der Stelle zu treten, dann geh jetzt auf www.dori-network.com und erstelle deinen kostenlosen Account. Du findest den Link auch hier in der Podcast-Beschreibung. Und ich verspreche dir eins, wer Dori konsequent nutzt, kann gar nicht anders als erfolgreich werden. So, und jetzt weiter viel Spaß mit dem Podcast. Ja, das sind sie doch auch. Das sind aber alle anderen Produkte auf der Welt auch. Wir müssen hier auch wieder den gleichen Maßstab ansetzen. Sind diese Produkte überteuert? Ja, definitiv. Aber das müssten sie ja auch sein. Wir haben nur das Gefühl, dass das hier nicht korrekt ist, weil wir mitkriegen, was mit dem Geld passiert. Wenn ich jetzt ein T-Shirt kaufe, dann bezahle ich, weil da irgendeine Marke draufsteht, im Laden 100 Euro für. Aber wisst ihr, was das Ding in der Herstellung gekostet hat? Vielleicht 2 Euro, vielleicht sogar noch weniger. Da sind unglaubliche Margen drauf. Oder wenn du ein Parfum kaufst, bezahlst du auch ohne Probleme 100 oder mehr Euro dafür. Aber weißt du, was das in der Herstellung kostet? Keine 5 Euro mit Flakon. Also hier sind auch riesige Margen. Und man kriegt ja so langsam mal ein Gefühl dafür, wenn man dann in China mal guckt, was man da teilweise für Produkte bezahlen muss. Ich will jetzt da keine großen Anbieter nennen, kennen wir ja alle. Aber zumindest bekommt man langsam mal ein Gefühl dafür. Und so ist es auch immer schon gewesen. Warum? Hat natürlich auch ursprünglich mal einfach einen Grund. Irgendwo gibt es einen Produzenten, der stellt jetzt irgendein Gut her, sagen wir mal eine Jeans, kostet 5 Euro. So, und die kostet im Laden, dann wo du sie nachher kaufst, 120 Euro. Aber in der Zwischenzeit passiert ja einiges. Dann gibt es einen Großhändler und der kauft halt Jeans en masse ein. Dann gibt es vielleicht jemand, der das dann noch labelt oder sowas. Dann gibt es jemand, der muss das verpacken. Dann gibt es jemand, der muss es dann zum Einzelhändler bringen, also Logistik. Dann muss der das in seine einzelnen Filialen vielleicht noch verteilen. Dann müssen es Leute verkaufen. Dann muss dafür Werbung gemacht werden. Also und. Wir können die Kette ohne Ende weiterspinnen. Und plötzlich sind aus den 5 Euro 120 Euro geworden, damit zumindest noch eine Marge bleibt. Und der es am Ende verkauft, irgendwie zumindest noch mal Gewinn 40 Euro über hat oder 20 oder was auch immer. Also ist die Jeans überteuert? Ja, na klar, weil in der Herstellung hat sie nur 5 gekostet. Und jedes Produkt auf der gesamten Welt ist so kalkuliert. Also auch euer iPhone, was viele ja so lieben, da hat mal jemand gesagt in einer Talkshow, dass das iPhone in der Herstellung 10 Euro kostet. Finde ich krass, den Clip findet man auch noch bei YouTube. Also überlegt euch mal, was das für Margen sind. Oder fragt einfach mal jemanden, der im Restaurant oder sowas arbeitet. Wenn du dann Steak isst, glaubst du, dass der da eine große Marge dran hat? Also der hat natürlich eine Marge, er muss ja auch alles bezahlen, aber die ist nicht so hoch. Sein Geld verdient er mit den Getränken. Da ist die Marge deutlich höher. McDonald's oder so, kann man sich auch angucken. Also was die mit einer Cola verdienen, ist unglaublich. Also so oder so sind Produkte generell überteuert aus der Sicht des, was kostet die Herstellung? Ja, jedes Produkt auf der gesamten Welt ist überteuert. Trifft das jetzt auf Network-Marketing-Produkte im Übermaß zu? Nein, überhaupt nicht. Da sind Margen und die sind auch gut, je nachdem, welche Produkte die da halt vertreiben. Aber die sind halt auch nicht überragend oder irgendwie anders als in anderen Branchen oder Firmen. Wie gesagt, der einzige Unterschied ist, und das kann ich total nachvollziehen, ist einfach nur, dass wir hier sehen, dass zum Beispiel 40, 50 oder 60% des Geldes, die ich zahle, an den Vertrieb ausgezahlt wird. Weil das ist total transparent. Und das ist das Problem. Es ist nicht die Überteuerung, es ist die Transparenz. Naja, und damit muss am Ende jeder selber klarkommen. Aber ich denke auch hier, logischer Menschenverstand und ein bisschen Fairness, dann kann man das schon sehr, sehr schnell relativieren. Aber unabhängig davon, das will ich noch ergänzen, viele sagen ja immer, unsere Produkte sind überteuert, weil die einfach von der Qualität her besser sind. Nein, das sehe ich so nicht. Die sind von der Qualität her gut. Das müssen sie aber auch sein. Denn wären die Produkte von der Qualität her schlecht, dann würde das niemand ernsthaft weiterempfehlen können. Und selbst wenn es jemand macht, wo man sagt, naja, moralisch nicht so ganz in der Spur und vor allen Dingen, der will nur Geld verdienen, dann lass den einen guten Verkäufer sein und lass den seine Umsätze machen, aber es geht halt nicht weiter. Weil die meisten Menschen verkaufen keinen Schrott. Und deswegen müssen die sowieso gut sein und in der Regel auch besser als der Durchschnitt, besser als der Markt. Und die sind schon immer qualitativ sehr hochwertig. Aber ist deswegen der Preis so hoch? Nein, der Preis ist überall so hoch. Hier wird er nur ganz transparent erklärt.
Grund Nummer 4. Kaum einer verdient wirklich etwas.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt sind wir ja schon, wir haben ja 6 Gründe schon hinter uns gelassen, jetzt kommen die letzten 4. Ja, definitiv. Kaum einer verdient wirklich etwas. Das lässt sich über Statistiken belegen. Allerdings, jetzt muss man auch hier wieder die Statistik ordentlich lesen, dazu gehört nämlich folgende Wahrheit. Sagen wir mal, ein Network-Marketing-Unternehmen hat 500.000 Partner. Und das ist jetzt ein Unternehmen, da geht es nur um den Eigenkonsum. Also da werden keine Pakete gekauft oder sowas, sondern du bist jemand, der ist meinetwegen Sportler, der hat einen höheren Bedarf an Eiweiß oder du bist ein älterer Mensch und Ältere in dem Fall sind vielleicht schon so ab 40, gehöre ich auch dazu. Dann haben wir einen höheren Bedarf an Eiweiß, damit unsere Muskulatur nicht schwindet und wir dann vielleicht irgendwann mal die Treppe runterfallen oder so. So, und dann sagen wir nehmen das. Dann kaufen wir das da ein, aber wir geben das nicht weiter, sondern wir machen das nur für uns. Und weil wir sagen, das ist eine gute Qualität und es schmeckt mir auch lecker, dann kaufe ich mir das bei dem. Kannst du alles machen. Und das sind verdammt viele, die das tun. Das heißt, aus der Unternehmenssicht gibt es nur Konsumenten. Naja, und dann gibt es eben noch Konsumenten, die das Ganze weitergeben und das Geschäftsmodell auch leben. Aber grundsätzlich werden die alle in einen Topf geschmissen. Das heißt, wenn am Ende geguckt wird, wie viel Geld verdienen die hier, unterscheidet man da gar nicht. Ja, und dann ist ja klar, dass dann die meisten, die einfach das Geschäftsmodell überhaupt gar nicht machen, die interessiert das nicht, die wollen nur die Ware haben, die verdienen natürlich gar nichts damit. Alle anderen, die das Geschäftsmodell auch ausleben, die entsprechen deutlich mehr, also mitunter ja viel, viel mehr. Und um diese Statistik oder diese Aussage, da verdient ja keiner wirklich was, da müsste man eigentlich diese Statistik bereinigen. Man muss jeden rausnehmen, der das Geschäftsmodell nicht machen möchte, und nur die reinnehmen, die das Geschäftsmodell auch leben. Und würde man das machen, dann wäre dieser Vorwurf mehr als entkräftet. Dann würde man plötzlich feststellen, ach du Backe, hier wird tatsächlich sehr gut verdient. Deutlich mehr vermutlich als in vielen anderen Berufen, bedenkt man, was man tun muss, um überhaupt da reinzukommen, um das machen zu können.
Grund Nummer 3. Man muss ständig Freunde und Familie nerven.
Zur Wahrheit gehört, um voranzukommen, musst du mit Menschen sprechen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass das häufig so gemacht wird, dass man im Umfeld startet. Und da gehören natürlich Freunde und Familie ganz besonders als erstes auch dazu. Jetzt kommt aber auch hier wieder bitte der logische Menschenverstand. Erstmal ständig ja sowieso nicht. Also wer möchte generell ständig von irgendwem genervt werden? Dieser Spruch an sich, man muss ständig Freunde und Familie nerven. Also das ist ja an sich schon so formuliert, dass man sofort 3 Schritte zurückgeht. Also du musst oder du solltest niemanden nerven, egal wen. Ja, das mal grundsätzlich. Und ständig schon mal gar nicht. Und auch hier im Network Marketing ist es einfach so, wie überall anders auch, gibt es Menschen, die das gut machen und charmant, und es gibt Menschen, die das weniger gut und charmant machen. Und wenn jetzt natürlich da jemand dabei ist, der einfach keine gute Kommunikation hat, keinen guten Zugang hat, und aber mega motiviert ist, dann kann das sicherlich vorkommen, dass der den Leuten ein bisschen auf den Sack geht. Und das soll so nicht sein. Überhaupt nicht, und es steht auch nicht im Geschäftsplan. Es ist auch nicht so, dass die Firmen sagen, muss das so machen. Überhaupt nicht der Fall. Es ist aber leider Gottes so, dass die Branche an sich sehr unprofessionell ist. Und normalerweise gehört es ja dazu, dass man, wenn man dort anfängt und sagt, ich möchte den Geschäftsplan jetzt auch erfüllen, dass dann eine Person, mindestens eine Person, das ist dann der Sponsor, die Sponsorin, Führungskraft oder wie auch immer man die dann nennt, einen anlernt und zeigt, wie man es richtig macht. Und genau hier ist die Schnittstelle, wo es häufig versagt. Also, dass man das nicht gut macht. Naja, und dann sind die Leute einfach damit alleine gelassen. Und jetzt erleben sie zum Beispiel in einem Zoom, dass einer sagt, ja, ich habe gestern mit dem gesprochen und meinem Bruder, dem geht es jetzt viel besser. Oder meine Schwester, die hat jetzt so und so viel Kilo abgenommen, die ist super froh, bla bla bla. Also so tolle Geschichten, die sind auch wahr, die sind auch nicht gelogen. Das passiert ja ständig. Und jetzt sagt der, ja, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen muss, aber auf jeden Fall, ich will jetzt auch mal so eine Geschichte erleben, ich will jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Und jetzt sagt er das dritte Mal zu seinem Bruder, hier, kauf das mal. Und dem fehlt einfach das Vermögen, ne, die Befähigung, das ordentlich zu machen. Aber generell musst du überhaupt nichts mit deiner Familie oder mit deinen Freunden machen. Spätestens, seit es Social-Media-Kanäle gibt, ich meine, das weiß ja auch jeder, die sind ja voll davon. Und ganz viele Menschen, insbesondere Frauen, machen das super charmant. Zeigen Einblicke aus ihrem Leben, zeigen so ein bisschen, was vielleicht vorher doof war, heute gut ist, machen schicke Fotos und inspirieren einfach andere Menschen. Und wenn die Bock darauf haben, dann können die sich verknüpfen und vernetzen. Naja, und so gibt es ganz viele, die arbeiten nur online. Also das kann man alles machen. Das sollte man dann entsprechend einfach mit seiner Führungskraft ein bisschen besprechen, weil die kann einen dann im Bestfall mit Leuten zusammenbringen, die das genau so machen, wie du das auch gerne willst. Also es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Menschen in Kontakt kommt. Und Freunde und Familie, vielleicht auch da nochmal, so hat es einfach mal angefangen. Ich habe es ja gesagt, 1945, da lag Deutschland komplett in Trümmern. Da fing das Ganze an und da gab es kein Social Media, da gab es kein Handy, da hatten viele auf dem Land wahrscheinlich noch nicht mal ein Telefon. Also da konntest du nur mit den Leuten sprechen, die um dich herum waren. Naja, und das waren in der Regel deine Freunde und deine Familie. Aber auch nochmal, ist das unseriös? Ist das schlimm? Ist das schlecht? Hat man die deswegen genervt? Nein, das machen wir doch ständig. Wir empfehlen doch ständig irgendwas weiter. Ja, und hier haben wir jetzt vielleicht einen kleinen finanziellen Anspruch. Aber den hat der Gegenüber, also dem ich das erzähle, ja genauso. Also ne, wir machen ja nichts, um den zu übervorteilen, sondern jeder kann den Geschäftsplan gleichermaßen nutzen und entsprechend erfüllen.
Grund Nummer 2. Nur die Leute an der Spitze verdienen Geld.
Ja, auch das habe ich schon einige Male gehört und ich habe das ehrlicherweise auch lange geglaubt. Weil das ist ja auch naheliegend. Schaut mal, die schon lange dabei sind und an der sogenannten Spitze sind, also die sind ja an keiner Spitze in dem Sinne. Die sind ja einfach nur im Geschäftsplan weiter gewandert als ich. Naja, und die fahren, weiß ich nicht, was Porsche oder weiß der Geier was und ich nicht. Also der verdient ja offensichtlich sehr viel Geld. Oder vielleicht kauft er sich Immobilien oder hat Aktien oder weiß ich nicht was. Und ich habe das alles am Anfang nicht. Also das heißt, ich arbeite aber und ich habe das Gefühl, der arbeitet gar nicht. Weil irgendwie, der postet nur, wo er gerade im Urlaub ist, ist 12-mal im Jahr in einem anderen Land und ich acker hier, mache und tue und spreche mit Menschen und freue mich über jeden kleinen Verkauf und über jeden, der mitmachen will. Und wenn man das so sieht, dann ist das total richtig. Der an der Spitze verdient das Geld. Aber auch hier rate ich dazu, schaut euch die Geschäftspläne mal an. Weil meistens ist es so, also nehmen wir jetzt mal ein Produkt. Du hast jetzt an dem Produkt zum Beispiel einfach jetzt mal irgendwas gesagt, ja, das kostet 100 Euro, 25% bleiben bei dir, hast du 25 Euro verdient. Jetzt bist du bei dem in der 12. Ebene. So, und aus der 12. Ebene kriegt der noch vielleicht 2% oder 1% oder ein halbes oder was der Geier was. Aber auf jeden Fall weniger als du. Der Unterschied ist nur, du rechnest auf ein Produkt. Der hat aber ein Netzwerk aufgebaut in den letzten 5, 10, 15 Jahren. Naja, und der hat halt seine Vergütung nicht auf ein Produkt, sondern auf 5.000 verkauften Produkten. Und dann ist ein ganz kleines bisschen von ganz, ganz viel ein eklatanter Unterschied zu viel oder vielleicht sogar sehr viel zu ganz, ganz wenig Produkten. Und genau das ist es auch, wie man denken muss. Also man freut sich über jeden Verkauf, das ist ja auch okay und legitim. Man freut sich über jeden, dem man geholfen hat oder der jetzt einfach glücklich ist, auch alles schön. Man freut sich über jeden, der deinen Geschäftsplan erfüllen will und mitmachen will. Aber im Grundsatz geht es darum, dass man dieses Netzwerk immer weiter aufbaut. Und das kann ich eine ganze Weile aktiv machen, aber irgendwann ist es so groß und dann bin ich so weit weg, dann ist es wirklich passiv. Und dann machen andere genau das Gleiche wie ich. Und du kannst davon ausgehen, dass derjenige, die da oben an der Spitze verdienen Geld, dass der genauso an meiner Situation mal war. Genauso. Das ist das Tolle am Network Marketing. Da gibt es keine Quereinsteiger in dem Sinne. Du kannst also nicht den Geschäftsplan nehmen und sagen, ich fange in der Mitte an. Das geht ja in Unternehmen schon. Also du kannst da als Azubi anfangen, bist du relativ weit unten. Oder du hast studiert, dann kommst du schon deutlich höher rein. Oder du bist halt Doktor oder Professor, dann kommst du vielleicht ganz nach oben in die Spitze. Das geht im Network Marketing nicht. Jeder fängt immer gleich an und zwar ganz unten. Und dann arbeitet der sich wie jeder andere nach oben. Und wenn er das dann geschafft hat, naja, dann verdient er einfach entsprechend mehr Geld. Aber nicht, weil er mehr verdient, sondern einfach nur, weil in Summe viel mehr Produkte verkauft werden und da hat er eine kleine Beteiligung dran. Und da gibt es Menschen, die machen Millionen Umsätze mit ihrem gesamten Team. Und dass die daran 20.000 oder 30.000 Euro im Monat verdienen, ja, das ist dann alles cool. Und deswegen macht man das ja auch. Und jeder, der nicht anfangen möchte, weil er denkt, dass nur die an der Spitze Geld verdienen. Naja, wisst ihr Leute, das könnt ihr so sehen und für euch genommen alleine habt ihr da sicherlich immer recht mit. Aber eine Sache solltet ihr vielleicht bedenken. Und zwar, wie würdet ihr denn handeln, wenn ihr in der Spitze einsteigen könntet? Und ich glaube, die meisten würden sagen, ja, nö, wenn ich jetzt jeden Monat 10.000 Euro verdiene, dann würde ich jetzt anfangen. Dann würde ich aber euch auch sagen, dann seid ihr vielleicht komplett die Falschen, denn dann seid ihr moralisch auf dem Holzweg. Es ist doch super fair und ehrlich, dass alle gleich anfangen. Und zwar unabhängig davon, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Unabhängig davon, ob du schwarz, gelb oder weiß bist. Unabhängig davon, welche Sprache du sprichst. Und das ist doch eigentlich das, was wir in der heutigen Welt alle haben wollen. Das ist doch diese Fairness, von der alle reden und worüber sich immer ständig Leute aufregen. Im Network Marketing hat man das seit 40 Jahren. Kräht keinen Hahn nach. Normalerweise, ich rede jetzt hier über die 10 Gründe, warum man nicht im Network Marketing einsteigt, beziehungsweise das, was viele Menschen sagen und denken. Aber normalerweise müsste man doch hingehen und sagen, Alter, es gibt einen Grund, der ist, die letzten 5 bis 10 Jahre gefühlt, reden doch wir nur über Minderheiten und dass wir alles gleichziehen müssen und dass wir Frauenquoten brauchen und all diesen Kram. Im Network Marketing, da ist das alles. Also Frauenquote wäre eigentlich sogar Quatsch, weil da arbeiten sowieso 75% Frauen. Da brauchen wir eine Männerquote. Also Aufruf an alle Männer, gebt Kette.
Grund Nummer 1, das ist ein Schneeballsystem.
Also ich behaupte mal, wer das noch nicht gehört hat, der ist einfach noch nicht lange genug dabei. Das habe ich so oft gehört und auch jetzt mal direkt an diejenigen, die vielleicht diese Folge hören, weil sie selber noch gar nicht dabei sind, skeptisch sind und sich einfach mal eine dritte Meinung anhören wollen, aber vielleicht ja auch mit dem Gedankenspielen ins Network Marketing mal reinzuschnuppern. Es gibt einen Spruch, den habe ich schon ganz tausende Male gehört. Und ich kann ihn nicht hören. Ich finde ihn fürchterlich. Und ich habe mich mit dem ganzen Podcast heute noch nicht einmal unbeliebt gemacht, aber das werde ich jetzt ändern. Denn alle, die das sagen, die sollen das bitte sofort ändern. Das ist nämlich der dämlichste Spruch, den ich überhaupt je gehört habe. Die sagen nämlich auf diese Aussage, das ist doch ein Schneeballsystem. Nee, wieso? Das funktioniert auch im Sommer. Oh Gott, wie doof ist denn das bitte? Und was soll es aussagen? Das ist so vom Kopf hauen, rhetorisch Müll. Also, wie gesagt, merkt ihr gleich, davon halte ich überhaupt gar nichts. Lass uns das bitte ernst nehmen. Weißt du, wenn da jemand gegenüber ist, der sagt, ey, das ist doch ein Schneeballsystem, dann macht er das doch nicht nur, um dich zu ärgern, sondern das ist seine Meinung oder das ist das, was er mal gehört hat oder vielleicht sogar, das ist seine Befürchtung. Also erzähl doch nicht so einen Schwachsinn. Seine Befürchtung ist, das ist hier was Illegales und ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden, ich möchte das nicht machen, ich möchte nicht ins Gefängnis kommen, das ist nicht meine Welt. So, das ist das, was ja dahinter stehen kann. Kann natürlich auch dahinter stehen, du bist blöd, ich habe keinen Bock, egal was du mir jetzt erzählst, kann auch sein, aber ich glaube gar nicht, dass das so oft der Fall ist. Und wir müssen das einfach mal ganz nüchtern betrachten. Erstens, was ist ein Schneeballsystem? Und ich habe das ja ganz zu Anfang schon mal angerissen. Ein Schneeballsystem ist ja entstanden aus dieser grundsätzlichen Network-Marketing-Idee, nämlich, dass wir überhaupt gar keinen Wert mehr auf irgendwelche Produkte legen, sondern nur noch das Thema Recruiting. Und jeder kauft sich ein und deswegen wird Geld irgendwo verteilt, und zwar von oben nach unten durch. Daher auch dieses Pyramiden- oder Schneeballsystem. Und gerade im Finanzsektor gab es das, ist auch gar nicht lange her, und zwar in Milliardenhöhen. Also diese Schneeballsysteme, die sind, soweit ich weiß, auf der ganzen Welt illegal. Das ist schon mal der erste Grund, warum wir, wenn wir über Network Marketing sprechen, können wir gar nicht darüber reden. Das geht nicht, weil nochmal, ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, wir sind hier so stark reguliert, dass Unternehmen, die seit 30, 40 Jahren am Markt sind und selbst wenn sie 5 Jahre am Markt sind, ja, das wird da ganz schnell sich angeguckt. Und selbst wenn neue Unternehmen gegründet werden, schaut mal, Deutschland ist doch nicht komplett bescheuert. Gut, in manchen Bereichen, naja, ich lasse mal so stehen. Aber gehen wir nur davon aus, dass solche Dinge gut funktionieren. Dann kommt ein neues Unternehmen an den Markt. Ja, das muss ich ja anmelden. Das wird ja gelistet und. Da muss ja eine Firma gegründet werden. Also da passiert ja einiges im Hintergrund. Und meint ihr nicht, dass das dann auch schon da auffallen würde? Wenn das so ein klassisches Schneeballsystem wäre? Und spätestens dann, wenn da Leute Einkommen haben, die versteuert werden müssten. Also, weißt du, es gibt auch so viele Punkte, deswegen halten diese Schneeballsysteme ja auch nie lange. Und je älter das weg ist, je weiter das her ist, desto länger konnte man das vielleicht aufrechterhalten. Aber in der heutigen Zeit, ich kenne kein Schneeballsystem. Ich kenne, also gut, wenn ich es kennen würde, wäre es ja eh schon weg. Aber das gibt es einfach nicht mehr. Das ist einfach ein Relikt aus der Vorzeit, aus den 80ern, 90ern und sicherlich gab es vereinzelt immer mal wieder irgendwo mal irgendwas aufgeploppt, aber ich kann mich in meiner Zeit, bewussten Zeit, überhaupt gar nicht an irgendein Schneeballsystem erinnern. Und das sind ja jetzt 20 Jahre her. Ich habe Finanzdienstleister habe ich kennengelernt, die sind pleite gegangen, Konkurs gegangen, was auch immer. Die haben auch Schmu gemacht, wie man so schön sagt, also die haben Scheiße gebaut, aber es war am Ende auch kein Schneeballsystem. Und das wichtigste Argument ist ja grundsätzlich immer eins. Also wir müssen immer von der Seite kommen, was ist ein Schneeballsystem? Und das haben wir jetzt ja auch schon gelernt. Also ein Schneeballsystem ist es immer dann, wenn es nicht um die Produkte geht, sondern um das Recruiting, um die Menschen, die sich dann einfach aufgrund von irgendwas einkaufen. Und das hast du ja bei keinem Network-Marketing-Unternehmen. Da geht es ja immer um die Produkte. Und du konsumierst bei ganz vielen ja nur für dich selbst, verkaufst noch nicht mal etwas und so weiter. Also ganz einfach ausgedrückt, der Umsatz basiert auf realem Warenverkehr und nicht auf dem Recruiting neuer Partner. Das ist wichtig und das ist überall in Deutschland geklärt und ehrlicherweise auch vermutlich beim Rest der Welt. Wenn du ein Unternehmen dir aussuchst, was es mindestens in 5 oder 10 oder 15 Ländern gibt, Alter, dann ist das 5 oder 10 oder 15 Mal kontrolliert worden. Das kann kein Schneeballsystem sein. Und was ich auch immer noch spannend finde tatsächlich, da kann man auch andere Podcasts zu hören oder einfach mal nachfragen, was machen die Leute eigentlich beruflich, die da so sind. Und ihr werdet feststellen, da sind Menschen, also glaubt mir eins, wenn die wüssten, dass das illegal ist und das müssten sie ja intern sehr schnell rausfinden, dann würden die sofort dagegen vorgehen. Also die würden so schnell wegplatzen, diese Unternehmen, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Aber was mir wichtig ist, ist einfach die Message, nehmt die Leute einfach ernst. Ich finde so einen Spruch einfach blöd und ich finde, jeder sollte sich einfach mit der Rechtsgrundlage mal auseinandersetzen, denn das ist auch das Schöne an Deutschland und an vielen anderen Ländern auch. Wir haben eine Rechtsgrundlage und die ist eindeutig. Da gibt es kein Grau. Das ist schwarz oder weiß, das ist legal oder illegal, Punkt. Aber Network Marketing hat ganz sicherlich nichts mit diesem Schneeballsystem zu tun. Und das Einzige, warum die Menschen das glauben, ist A, aus der Vergangenheit hat man das mal, wie gesagt, miteinander verwechselt einfach, ganz einfach verwechselt. Und das Zweite ist, naja, wenn du so eine Struktur aufmalst, dann sieht das ja auch aus wie eine Pyramide. Ja, beim Schneeballsystem ist es eine Pyramide. Ich könnte aber die Struktur genauso aufmalen wie ein riesiges Netzwerk. Ist einfach anders gemalt, bedeutet das Gleiche. Und wenn ich schon bei so einer Pyramide mich störe, dann dürft ihr euch echt kein Organigramm von irgendeiner Firma angucken. Also klar, wenn du jetzt so ein 10-Mann-Unternehmen, dann ist es wahrscheinlich relativ flach. Aber guck dir die Hierarchie meinetwegen von VW oder sowas an. Dann ist das auch eine Pyramide. Also es gibt doch deutlich mehr Menschen, die irgendwas produzieren und in Schichtarbeit arbeiten, also in der Pyramide relativ weit unten sind, als die 15 Leute, die dann am Ende die wichtigsten Entscheidungen treffen. Oder 30 Leute, was auch immer. Das ist auch logisch. Oder schau dich mal im Militärbereich, das ist noch krasser. Da ist es eine ganz krasse Pyramide. Ich selber war Panzergrenadier. Was glaubt ihr denn, wo ich in dieser Pyramide war? Also ich sag mal so, es gab eine Menge um mich herum. Nein, Schneeballsystem bitte ernst nehmen, aber auch ganz klar erklären. Und diese Angst muss man den Leuten einfach nehmen. Und die möchte ich auch dir nehmen. Das ist alles geprüft. Da braucht man sich überhaupt keinen Kopf machen. Und auch was diesen Punkt angeht, kann man bedenkenlos und mit ganz viel Energie und Vorfreude in so eine Unternehmung starten.
Danke, Marco. Das waren jetzt die 10 häufigsten Gründe, sich gegen Network Marketing zu entscheiden. Du wolltest doch aber noch etwas zu der medialen Berichterstattung erzählen. Was ist denn hier das Problem?
Ja, das ist richtig cool. Ich habe extra zur Vorbereitung für diese Folge ein bisschen recherchiert und habe mir ein paar Videos angeguckt. Und da habe ich unglaublich tolle Sachen gefunden. Es gibt ja Berichte generell über Network Marketing, aber meistens richtet sich das sogar gegen ein spezielles Unternehmen. Und dann ist dann irgendein Reporter oder Reporterin, hat sich dann da eingeschleust und mal eingeschrieben und dann hat die Produkte benutzt und dann darüber gesprochen, ist dann in irgendwelche Seminare, hat dann gefilmt, alles natürlich so investigativ. Naja, wie gesagt, findet ihr ja alle im Internet. Und ich rate euch auch, guckt euch die mal an. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich so einen Bericht sehe, dann wäre es doch irgendwie schön, wenn man erklärt, worum es geht und dann ergebnisoffen quasi da durchgeht. Und am Ende kann ich dann ein Fazit machen. Und dann kann ich sagen, war gut, war nicht gut oder was war gut oder was war eben blöd. Aber diese Berichte sind von Satz 1 so krass geframed, dass man eigentlich alles andere sich gar nicht mehr angucken muss. Also ich fand schon bei den meisten die Herangehensweise so blöd, dass ich sage, es hätte euch den Rest auch echt sparen können. Und da habe ich mich gefragt, warum machen die denn das so doof? Also haben die den Bericht dann doch erst hinterher gemacht, wo sie das Ergebnis schon kannten? Oder haben sie versucht, auf ein bestimmtes Ergebnis hinzuarbeiten? Und ich habe 2 Gründe gefunden, warum ich diesen Berichterstattung ehrlicherweise nicht ganz so glaube oder sagen wir mal nicht ganz so vertraue. Jetzt mal unabhängig von meiner eigenen Erfahrung. Und diese beiden Sichtweisen, die will ich euch jetzt mal mit ans Herz geben. Also erstens, und da erzähle ich ganz kurz von einem Kontakt. Das ist eine Frau, die war damals Mitte 20, hat studiert und hat dann bei RTL gearbeitet. Sie war Mandantin bei mir und ich habe ihr geholfen, eben bei allen Themen im Bereich Finanzen. Die war super lieb und super nett. Auf jeden Fall habe ich sie dann lange betreut. Und die hat damals dann ihren ersten Job bei RTL gehabt. So, RTL dachte ich, oh cool, ich meine in Köln oder so war sie dann. Das fand sie auch toll, hat ihr richtig viel Spaß gemacht und hat sie so erzählt, was sie da so machen. wie viel sie da lernt. In ganz vielen Bereichen, also Rhetorik, wie man Berichte macht, wie man schneidet, wie man vor der Kamera, hinter der Kamera agiert, wie man Anweisungen gibt. Also eine recht coole Ausbildung, fand ich. Naja, aber so viel Geld hat die da nicht verdient. Ich meine, es waren zu Anfang, nach dem Studium wohlgemerkt, so um die 40.000. Also Einstiegsgehalt. Wie gesagt, war nicht so richtig viel, aber cooler Job und Optionen nach oben hast du ja immer. Dann haben wir, ich meine mal ein Jahr uns jetzt nicht gesehen und dann erst ein zweites Jahr wieder. Also es war ein bisschen Zeit dazwischen. Ich krieg's nicht mehr ganz genau hin. Auf jeden Fall hat die dann ihr Einkommen mehr als verdoppelt. Ich sage, wie geht denn das? Und da hat die erklärt, nee, ich habe jetzt nur noch eine halbe Stelle. Ich sage, hä? Eine halbe Stelle? Also warte mal, in Mathe habe ich ja einmal ganz kurz aufgepasst. Wenn du jetzt nur noch die Hälfte arbeitest und das Doppelte verdienst, dann hast du jetzt ja auf den Stundenlohn gesehen viermal so viel. Wie hast du das verhandelt? Naja, gar nicht verhandelt, sondern, und das wusste ich vorher nicht, das ist ganz oft so beim Fernsehen, dass nämlich die Leute dort ausgebildet werden und dann haben die diese halbe Stelle und dann müssen die eben das machen, wofür sie jetzt da eben eingesetzt werden. Aber die andere Zeit, die dann quasi frei ist, sind sie so wie Selbstständige. Das heißt, die haben dann Zugriff auf Ressourcen, also Teams oder Ausrüstung und können sich dann ein Konzept überlegen. Und das können sie dann da, ich glaube, man kann es einreichen oder man kann es einfach so machen, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall tigern die dann los und machen eigenständig Berichte. Weil so ein Fernsehsender braucht ja ständig irgendwelche Berichte, die sie da auch ausstrahlen können. Und wenn der dann gut ist, dann verdienst du damit mehr Geld, als wenn du eben 100% Angestellter wärst. Weil das Unternehmen sagt, wenn der Bericht gut ist, dann können wir dafür ein bisschen mehr zahlen und dann hilft uns das. Aber wenn das alles nicht so richtig fruchtet, dann können wir unsere Ausgaben für unsere Mitarbeiter ja niedrig halten. Also so oder so ist für beide wohl eine ganz charmante Sache, vor allen Dingen, wenn du gut bist. Und sie war wohl auch ganz gut und fand das total spannend. Und jetzt muss man ja mal überlegen, was passiert. Also du weißt im Prinzip, du machst jetzt einen Bericht und den musst du dann am Ende verkaufen. Und wenn da jetzt drinstehen würde oder wenn das Ergebnis wäre, Network Marketing, total cool, total seriös, tolle Menschen, die da sind, verwirklichen sich selbst. Oftmals Menschen, die im Leben davor vielleicht auch manchmal nicht so viel Glück hatten oder nicht so ein goldenes Händchen mit der Berufswahl oder wie auch immer. Und plötzlich ändern die ihr Leben komplett. Ja, das, ganz ehrlich, da machst du einen Bericht von und ein irgendeiner Sender macht nochmal einen zweiten. Aber einen dritten brauchst du dann ehrlicherweise nicht. Also wofür? Die Message ist klar. Also alleine aus dem Grund und weil wir Menschen natürlich viel lieber einen Skandal sehen wollen, wo wir beschissen werden, wo wir gewarnt werden. Ich meine, die Bild-Zeitung hat nicht umsonst eine Art der Überschriften erfunden oder zumindest aus unserer Perspektive vielleicht. Also das hat ja alles Gründe. Alleine deswegen, würde ich sagen, sind schon mal 90% dieser Berichte, sagen wir mal, kritisch zu betrachten. Aber es gibt noch einen Grund, der ist meiner Auffassung nach noch viel gravierender. Und zwar folgender. Nehmen wir jetzt mal einfach irgendeine große Brand, irgendwas Großes Internationales. Und sagen wir mal, die machen Technik oder die machen Schuhe oder Kleidung oder irgendwas. Dann wissen wir doch alle, wenn es die schon länger gibt, die haben nicht immer besonders ethisch gearbeitet und besonders nachhaltig gearbeitet. Das weiß jeder, aber man nimmt es einfach so hin. Und woher wissen wir das? Weil irgendwann gab es mal investigativ einen Bericht über die. Aber gibt es jetzt ohne Ende solche Berichte? Nö. Gibt es aber viele Berichte, die sehr positiv sind und wo der Markenkern herauskommt und was die nicht alles Tolles machen und wo die nicht überall spenden und hast du nicht gesehen? Da gibt es ganz viel von. Jetzt müsst ihr euch immer überlegen, die Medien als allgemein, ob das jetzt eine Zeitung ist, ob das ein Fernseh, Radio, ist ja völlig egal. Also generell Medien, wovon leben die denn? Die leben doch nicht davon, dass du denen zuguckst oder du denen zuhörst. Die leben davon, dass Firmen Werbung schalten, die du dann siehst und entsprechend hoffentlich aus deren Perspektive handelst und das kaufst. Also das heißt, diese großen Unternehmen, wo wir wissen, die haben nicht immer toll gearbeitet und wahrscheinlich machen es viele auch heute nicht so, nach, sagen wir mal, deutschen Standard. Also in China wird ganz sicherlich, sind das andere Arbeitszeiten und ganz sicherlich auch anderes Geld, was die da für gewisse Arbeiten zahlen, als das jetzt hier in Deutschland der Fall wäre. Und trotzdem nehmen wir es ja alles hin. Aber diese großen Firmen bezahlen dafür, dass Werbung geschaltet wird. Kann jetzt so ein Sender ständig negativ über die berichten? Nein. Wie sagt man so schön, der Hund beißt nicht die Hand, die ihn füttert. Jetzt nehmen wir mal das Pendant Network Marketing. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Network Marketing, keine Aktiengesellschaft, familiengeführt. Aber noch viel schlimmer, die Marge, die entsteht zwischen was kostet es in der Produktion und was kostet es am Ende, dazwischen ist keine Wertschöpfung im Sinne von, wir fahren das Ding von A nach B, wir holen noch drei Leute rein, drehen das fünfmal um, machen noch ein anderes Label drauf. Das passiert ja alles nicht. Aber vor allem eins nicht, keine Werbung. Die ist ja dann obsolet. Darum geht's ja. Die Werbung machen ja die Menschen, die dort tätig sind, selber. Das ist ja das geniale Geschäftskonzept. So, das heißt, jetzt hast du hier ein Unternehmen, das macht Milliarden Umsätze und nicht ein Cent in die blöde Werbung. Wie finden die Medien das? Sicherlich nicht großartig. Und jetzt stellt euch mal vor, die machen jetzt einen objektiven Bericht. Und da käme jetzt raus, alles super. Also ich meine, du musst da schon Bock drauf haben, aber du musst genauso Bock haben, Pilot zu sein, Arzt zu sein oder Krankenschwester. Ja, du kannst doch nicht den einen Maßstab nehmen für das eine und aber nicht bei jedem anderen anwenden. Also das heißt, ist Network Marketing für jeden etwas? Nö, überhaupt nicht. Das wird auch nie so sein. Aber die sich dafür entscheiden, die finden es toll. Und das wäre wahrscheinlich zu 95% das Ergebnis, egal in welches Unternehmen du da jetzt gehst. Das Problem ist jetzt nur für die Medien, die würden jetzt positiv über eine Firma oder über eine Branche sprechen. Und das wäre ja quasi Werbung. Aber die Werbung, die sie nicht bezahlt bekommen. Und aus diesen beiden Gründen, also auf der einen Seite, dass wir generell einen Bericht brauchen, der am bestenfall skandalös ist. Und auf der anderen Seite, dass sie mir das nie bezahlen, wenn ich positiv über die spreche, sorgt dafür, dass da so unfassbar viel Schwachsinn erzählt wird, dass es für jeden Insider, also du kannst schon gar nicht mehr böse oder traurig sein, du kannst fast nur noch lachen. Und ich überlege jetzt, seit ich jetzt, wie gesagt, hier recherchiert habe, ernsthaft, ob ich so eine Art Reaction-Kanal mache, weil ich das so spannend finde, was da erzählt wird. Aber gut, andere Geschichte. Ich gehe jetzt einfach mal nahtlos in den letzten Teil über, nämlich mein Fazit zu dieser ganzen Geschichte. Ich denke mal, das ist klar geworden. Ich persönlich finde Network Marketing wirklich toll. Ich habe in meinem Leben eine Menge Menschen kennengelernt und ich weiß einfach, und auch ich selbst, mein Leben verlief nie gerade. Es war immer ein Auf und Ab und das geht ganz vielen Menschen so. Und ich finde es wirklich, 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 und ich bitte einfach jeden mal ehrlich und für sich selbst darüber nachzudenken. Möchtest du Menschen, die nur meckern und jammern? Oder möchtest du vielleicht lieber Menschen, die etwas versuchen? Und Network Marketing ist eben ein solcher Versuch, eine Chance, eine Möglichkeit, eine Option. Wenn du 45, also ich bin 44, sagen wir, wenn du 44 bist und deine Tochter guckt dich mit leuchtenden Augen an und sagt, Papa, ich möchte gerne mal da und da hin. Oder Papa, warum fahren die so ein Auto und wir nicht? Das kannst du dir alles erklären. Und wird deine Tochter dadurch ein schlechterer Mensch? Nein. Aber macht es dir ein gutes Gefühl? Nö, also mir nicht. Und ich finde einfach, wenn du an dem Punkt den Arsch zusammenkneifst und sagst, ich tue jetzt was, ich komme da jetzt raus. Oder eben du als Mama. Und viele sind ja mittlerweile alleinerziehend und können einfach finanziell nicht machen. Die haben doch nicht die Chance und sagen, wisst ihr was, ich werde jetzt Pilotin oder ich werde jetzt Ärztin oder Rechtsanwältin. Bitte Leute, die Hürde, das zu werden, ist so groß, dass du das im weiteren Verlauf deines Lebens kaum noch schaffen wirst. Network Marketing ist aber eine Option, die kann man machen. Und das Tolle ist, du kannst ganz easy ein Praktikum anfangen. Das heißt, einfach erstmal reinschauen. Und wenn du dich dann wirklich entschieden hast, ich habe jetzt über 10 Punkte genannt, die wirklich dagegen sprechen, aber bei aller Liebe, ich konnte keinen ernsthaft annehmen. Geht nicht. Es gibt einfach keine ernsthaften Gründe, außer es ist nicht dein Ding. Dagegen kannst du nichts sagen. Das wäre der 11. und der einzig ehrliche Grund. Ist einfach nicht mein Ding, habe ich einfach keinen Bock drauf. Wisst ihr, ich war leidenschaftlicher Handballer, ich hatte aber überhaupt keinen Bock, Football zu spielen. Da hättest du machen können, was du wolltest. Also ich wollte es einfach nicht. Und das ist auch völlig legitim. Und da würde ich auch nie jemandem reinreden. Dann soll er das halt lassen. Aber all die Gründe, die ich hier heute genannt habe, das sind keine Gründe. Also die sollten dich niemals abhalten davon, zumindest mal reinzuschauen. Und die meisten, die das ernsthaft betreiben, die lassen dich auch reingucken. Die haben nämlich nichts zu verlieren und die haben nichts zu verbergen. Und falls da jemand ist, der mehr Fragen hat oder wissen will, wo ich bin, was ich mache, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich bin da ganz offen. Wahrscheinlich habe ich es auch in einem Podcast schon erzählt. Ja, jetzt sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich würde mich super freuen, wenn ich dem einen oder anderen weiterhelfen konnte, der einfach berechtigte Zweifel hatte, vielleicht ein paar Zweifel auszuräumen oder, ich sage immer, die Scheuklappen ein bisschen zu öffnen, den Mut zu finden, mal ein bisschen tiefer reinzugucken und möglicherweise ja auch meinen ganz kleinen Teil dazu beigetragen habe, ja, so einen Grundstein für eine tolle Karriere zu legen. Lasst mich das gerne wissen, schreibt mich an, meine Kontaktdaten stehen unter dieser Folge und auch unter dem Podcast generell. Wie immer, es wäre total lieb von euch, wenn ihr den Podcast bewertet, im Bestfall mit 5 Sternen. Drückt diese ominöse Glocke und jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche wirklich allen maximalen Erfolg und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder hier bei Networking mit Herz und Hirn. Bis dann, tschüss, ciao, euer Marco.
So, ihr Lieben, nun für euch noch eine kurze Zusammenfassung. In dieser Folge geht es um das Thema Network Marketing an sich, diesmal mit Blick auf die Skeptiker. Marco hinterfragt kritisch, ob Network Marketing ein seriöses Geschäftsmodell oder doch nur ein großer Schwindel ist. Zunächst gibt er einen kurzen Rückblick. Die Wurzeln des Network Marketings liegen 1945 bei Nutrilite, wo erstmals Provisionen für Weiterempfehlungen gezahlt wurden. Später gründete sich daraus Amway, das als Pionier gilt und das System weltweit groß gemacht hat. Im Hauptteil werden die 10 häufigsten Kritikpunkte beleuchtet. Das sind: nur für Extrovertierte. Stimmt so nicht. Beratungskompetenz zählt mehr als Verkaufsshow. Schnell reich werden. Unrealistisch. Wer konsequent 2 bis 3 Jahre dran bleibt, kann ein solides Einkommen aufbauen. Hohes Startkapital hängt vom Unternehmen ab, liegt aber meist deutlich unter klassischen Gründungskosten. Man muss ständig Leute rekrutieren. Für ein stabiles Geschäft reichen schon wenige engagierte Partner. Es ist nicht seriös. Schwarze Schafe gibt es, klar. Doch etablierte Firmen sind überprüfbar, bestehen seit Jahrzehnten und unterliegen strengen Regeln. Die Produkte sind überteuert. Häufig kosten sie mehr als Supermarktware, stehen aber für höhere Qualität oder Spezialisierung. Generell gilt, nicht der Preis fällt auf, sondern die Transparenz. Kaum einer verdient wirklich etwas. Statistisch korrekt. Bereinigt man jedoch die Statistik in diejenigen, die ausschließlich Produkte konsumieren, wird im Network-Marketing überdurchschnittlich gut verdient. Man muss ständig Freunde und Familie nerven. Anfangs spricht man vielleicht im eigenen Umfeld darüber. Auf Dauer geht es aber darum, echte Kunden und Partner zu finden, die freiwillig Interesse zeigen. Nur die oben verdienen. Ein klassisches Vorurteil. Einkommen hängt nicht von der Position ab, sondern davon, wie viel jemand tatsächlich aufbaut und arbeitet. Neueinsteiger können aufsteigen. Niemand kann sie hindern. Das ist doch ein Schneeballsystem. Nein, Schneeballsysteme sind illegal und funktionieren nur über Einzahlungen. Network Marketing ist dagegen legal, solange echte Produkte verkauft werden. Fazit: Network Marketing ist kein Wundermittel, aber eben auch kein Betrug. Es ist ein Vertriebsweg, nicht mehr, nicht weniger. Erfolg braucht Zeit, Lernbereitschaft und die Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten. Wer realistische Erwartungen hat und dranbleibt, kann sich hier tatsächlich ein stabiles Einkommen ausbauen. Und nicht vergessen: mit dem Code PODCAST10 bekommt ihr 10% Rabatt auf Dory. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!